Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden, alle drei Monate samstags 17 bis 18 Uhr. Zuerst einmal wünschen wir unserem Publikum am Radio ein gutes, gesundes neues Jahr. Im Studio sind heute wie üblich an der Technik Ute Hellwig und am Mikrofon Gisela Sauerwein und Ute Hellwig. Corona überschattete auch im vorangegangenen Jahr immer noch alles. Seit Beginn der Covid-19-Krise beobachtet Amnesty weltweit die menschenrechtlichen Konsequenzen, die sowohl die Pandemie als auch die staatlichen Antworten auf die Pandemie nach sich ziehen. Darüber möchten wir heute informieren. Und dennoch, es gab auch Erfolge. Über die möchten wir einer guten alten Tradition der ersten Sendung im neuen Jahr folgend auch berichten. Am Ende der Sendung. Dank der Hilfe zahlreicher Unterstützer und Unterstützerinnen konnten wir auch im Jahr 2021 in vielen Ländern positive Veränderungen erreichen für Menschen in Not und Gefahr. Gewaltlose politische Gefangene wurden freigelassen, diskriminierende Gesetze geändert und Ermittlungen zu Menschenrechtsverletzungen eingeleitet. Im Folgenden möchten wir euch ausgewählte Erfolge für die Menschenrechte vorstellen.
Aber zunächst einmal zu unserem Thema, Corona und die Menschenrechte. Denn Corona wirft verschiedene Aspekte der Menschenrechte auf. Da ist zunächst einmal das Grundrecht auf Gesundheit und den Schutz des Lebens. Diese Aufgabe setzt den Staat unter Handlungszwang. Handlungszwang insofern, als er zur Gewährleistung dieses Schutzes Maßnahmen ergreifen muss, die die Freiheit und damit auch Menschenrechte des Individuums beeinträchtigen bzw. einschränken.
Wie meinst du das?
Nun, wir kennen ja alle die AHA-Regeln, vor allem die Abstandsregel, die bei heftigen Infektionsgeschehen das Recht auf Versammlungsfreiheit einschränkt.
Und mit dieser Maßnahme setzen Staaten die Opposition unter Druck.
Ja, wir führen später Beispiele dazu an. In einem Dilemma befinden sich aber auch demokratische Staaten, denn auch hier werden durch Corona-Maßnahmen die Grundrechte einzelner Gruppen ausgehebelt.
Zum Beispiel?
Ich denke hier an die Rechte der Kinder und Jugendliche auf Bildung. Über einen längeren Zeitraum war kein Präsenzunterricht möglich. Unterrichtsausfall, der vielleicht für ein paar Tage durchaus genossen wird, verschärft die Unterschiede in den Bildungschancen. Heißt, Kinder aus beispielsweise Akademikerfamilien haben weniger Probleme mit dem digitalen Unterricht als Kinder aus eher bildungsfernen Familien. Das beginnt schon bei den technischen Voraussetzungen. Nicht alle Familien verfügen über ausreichend technisches Material. Stellen wir uns die Großfamilie mit 3 oder 4 Kindern vor, da müsste jedes Kind ein Tablet oder ein PC haben. Auch die räumlichen Gegebenheiten spielen eine Rolle. Nicht jedes Kind kann in Ruhe arbeiten. Ich habe die Situation der Kinder und Jugendliche angesprochen. Es gibt noch weitaus gravierendere Fälle, über die Amnesty im letzten Jahr berichtet hat.
Das ist richtig. Und zwar können wir dazu im häuslichen Bereich bleiben. Denn Berichte haben gezeigt, dass die häusliche Gewalt in der Pandemiezeit zugenommen hat. Erschreckende Fälle werden zum Beispiel aus Nigeria gemeldet, wo vermehrt sexualisierte Gewalt verübt wurde. 11.200 Vergewaltigungen sind dokumentiert, wobei man leider davon ausgehen muss, dass längst nicht alle Fälle gemeldet wurden. Am meisten erschüttert der Bericht über eine 6- und eine 11-Jährige, die so brutal misshandelt worden waren, dass sie an den Folgen verstarben. Eine weit verbreitete Frauenfeindlichkeit verhinderte die Untersuchung von Vergewaltigungen und deckte über die Taten einen Schleier von Schweigen und Straflosigkeit. Hinzu kommt, dass viele Opfer die Taten gar nicht anzeigen, aus Furcht vor Stigmatisierung. Von Betroffenen hört man, dass sie von Polizeikräften gedemütigt wurden und selbst verantwortlich gemacht wurden für die Taten. Am schwersten haben es Kinder, da es keine kindgerechten Meldeverfahren gibt. Lisa Nöth, Nigeria-Expertin bei Amnesty International in Deutschland sagt, ich zitiere wörtlich, die nigerianische Regierung hat aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Vergewaltigungszahlen einen Notstand ausgerufen. Das war ein wichtiger erster Schritt, dem jedoch keinerlei weitere Schritte gefolgt sind. Die Mädchen und Frauen sind auf sich allein gestellt. Erst müssen sie die Vergewaltigung über sich ergehen lassen, um dann auf der Polizeiwache dafür gedemütigt zu werden. Diese Situation ist untragbar. Zitat Ende. Der neue Amnesty-Bericht basiert auf Recherchen, die zwischen März 2020 und August 2021 durchgeführt wurden.
Wir haben zu diesem Problem Beispiele aus der Ferne gewählt. Wie sieht es denn eigentlich bei uns aus?
Auch bei uns haben die Fälle von häuslicher und sexualisierter Gewalt zugenommen, wie aus verschiedenen Quellen hervorgeht. So meldete das vom Bundesfamilienministerium eingerichtete Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen einen Beratungsanstieg um 20%. Eine Studie der Technischen Universität München ergab, dass während der strengen Kontaktbeschränkungen 3,1% der Frauen in Deutschland körperlicher Gewalt und 3,6% sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Corona rückt also die Situation verschiedener Bevölkerungsgruppen in den Hintergrund. Wer ist da außerdem noch zu nennen?
Genau. Die gemeinsame Analyse von Amnesty, Brot für die Welt, ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights und GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, lenkt den Fokus auf besondere vulnerable Gruppen, die schon vor der Pandemie gesellschaftlichen Ungleichheiten ausgesetzt waren. Wörtlich heißt es hier, die Pandemie wirkt wie ein Brennglas für Diskriminierung und soziale Ungleichheiten.
Von wem genau ist hier die Rede?
Gemeint sind hier Menschen mit Mehrfachbelastungen. Die Schließung der Bildungseinrichtungen betraf nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch Frauen, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund. Frauen sind häufig in systemrelevanten Berufen tätig. Dazu zählen außer der Krank- und Altenpflege auch noch alle Bildungseinrichtungen, von der Früherziehung bis zu allen Schulausbildungen, aber auch der Lebensmittelhandel, wo sie häufig im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. In diesen Bereichen sind sie in erhöhtem Maß dem Infektionsrisiko ausgesetzt. Alleinerziehende Mütter müssen sich auch darum kümmern, wie ihre vom Homeschooling betroffenen Kinder während ihrer Abwesenheit betreut werden. Das Problem haben natürlich auch die alleinerziehenden Väter. In herkömmlichen Familien mit einem berufstätigen Elternpaar stellt sich häufig die Frage, ob Frauen jetzt nicht kürzer treten sollten und ihre Arbeitszeit reduzieren oder die Arbeit sogar ganz aufgeben sollten, weil sie ja häufig diejenigen mit der niedrigeren Bezahlung sind. Daraus ergibt sich die Gefahr einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. Die Rede ist aber auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die häufiger ihre Arbeit verlieren oder in Kurzarbeit kommen, wodurch sich ihre finanzielle Not verstärkt. Dazu gibt es Beispiele.
Ja, das wird an dem Fall eines aus Afrika stammenden Arbeitsmigranten ganz deutlich, der seit 6 Jahren in Kanada lebt. Mamadou Konaté von der Elfenbeinküste arbeitete während der Corona-Pandemie in Gesundheitseinrichtungen als Hausmeister mit Angehörigen von Risikogruppen. Bei der Arbeit infizierte er sich mit Covid-19. 2020 haben die Regierungen Kanadas und der kanadischen Provinz Quebec Programme gestartet, um Asylsuchenden, die während der Pandemie im Gesundheitswesen arbeiteten, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu gewähren. Diese Programme diskriminieren jedoch bestimmte Berufsgruppen des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel Reinigungskräfte. Ein kanadischer Richter hat die Abschiebung Mamadou Konatés am 17. November 2021 ausgesetzt. Sein Asylverfahren wird fortgesetzt, sodass er weiterhin in Gefahr ist, zu einem späteren Zeitpunkt abgeschoben zu werden. Aber zunächst kann er in Kanada verbleiben, eine positive Nachricht. Mamadou Konaté war auf das Schlimmste vorbereitet. Seine Koffer waren bereits gepackt und er war bereit, auszureisen. Der Richter setzte die Abschiebung bis zum Abschluss des Asylverfahrens von Mamadou Konaté vor dem Bundesgericht aus. Dieses Gericht bemüht sich auch um eine Beurteilung gemäß § 42.1 des Einwanderungs- und Flüchtlingsschutzgesetzes. Damit würde sein bislang unzulässiger Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Kanada zulässig. Das Urgent Action Netzwerk von Amnesty hat wesentlich dazu beigetragen, Druck auf die kanadische Regierung auszuüben. Ohne koordinierten globalen Druck wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen, und wir hoffen, dass er weiterhin Wirkung zeigt, damit Mamadou Konaté endlich einen Aufenthaltsstatus in Kanada erhält. Mamadou Konaté ist immer noch von der Abschiebung bedroht, aber Amnesty wird weiter mit ihm und vielen anderen kanadischen Gruppen zusammenarbeiten, die seinen Fall unterstützen, bis er eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Kanada erhält. Er war dankbar für die Unterstützung von Amnesty und ist sehr bewegt. Er sagte: Mille merci à vous, also vielen Dank an Sie, an euch. Wissenschaftler betonen, dass Impfen der beste Schutz gegen Corona ist, und hier zeigt sich, dass Corona die Ungleichheit der Staaten verschärft.
Genau, da schauen wir einmal auf die weltweite Situation. Laut Bloomberg wurden bis zum 10. Januar diesen Jahres 9,4 Milliarden Impfstoff verabreicht. Während man hier bereits die dritte Impfung fokussiert, gibt es immer noch Staaten mit ganz geringer Impfrate, wie Burundi, Kongo-Kinshasa, Tschad, Haiti. Angaben vom 10.01.2022. Schauen wir dabei auf das vergangene Jahr. Hier möchten wir auf das Beispiel Nepal verweisen. Dazu heißt es bei Amnesty: In Nepal herrschte eine gefährliche Impfstoffknappheit, wodurch mindestens 1,4 Millionen Menschen mehr als 5 Monate auf die zweite Impfdosis gegen Covid-19 warten mussten. Sie hatten zwischen dem 7. und 15. März 2021 die erste Dosis des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs erhalten. Die meisten von ihnen sind älter als 65 Jahre und gehören Risikogruppen an. Dort konnten die benötigten Impfdosen erst nach einer weltweiten Mobilisierung nach Nepal geliefert werden. Japan hat 1,6 Millionen Impfdosen bereitgestellt, Bhutan 230.000 und Großbritannien 130.000. Es ist zwar eine Erleichterung, dass die benötigten Impfstoffe im August 2021 nach Nepal geliefert wurden. Dennoch ist dieser Fall nur einer von vielen und Ausdruck eines übergreifenden Problems. Amnesty International setzt sich weltweit weiterhin für den gerechten Zugang zu Impfstoffen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein und fordert, dass große Pharmaunternehmen Verantwortung übernehmen.
Manche Staaten litten aber auch an falschen Angaben der Regierung. Wir werfen dazu einen Blick nach Brasilien. Da war es Präsident Bolsonaro, der den Fokus auf wirtschaftliche und politische Interessen lenkte und damit die Auswirkungen der Pandemie auf bestimmte Gruppen herunterspielte. Es wurde weder für ausreichend Impfstoff gesorgt, noch wurde die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern wie Sauerstoff sichergestellt. Gruppen, die aufgrund historischer Diskriminierung und Ungleichheit stärker bedroht waren, erhielten keinen angemessenen Schutz. Folge dieser Politik war, dass bis aus Oktober 2021 600.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, die zweithöchste Zahl an Todesopfern. Gewiss hätten viele Todesfälle vermieden werden können, wenn die Behörden rechtzeitig angemessene Maßnahmen ergriffen hätten und das Leben der Menschen ins Zentrum der Entscheidungen gestellt hätte. So ordnete ein Mitglied des Obersten Gerichtshofs am 3. Dezember 2021 an, Zitat, eine Untersuchung zu den öffentlichen Äußerungen von Präsident Bolsonaro über falsche Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einzuleiten. Die Untersuchung basiert auf einer Reihe von Anträgen, die am 26. November der Generalstaatsanwalt dem Obersten Gerichtshof vorlegte. Die Anträge stützten sich auf einen Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission, der am 27. Oktober an die Staatsanwaltschaft gegangen war. Parallel dazu und zur Analyse der in Brasilien während der Pandemie begangenen Menschenrechtsverletzungen veröffentlichte Amnesty am 10. Dezember 2021 einen Bericht, in dem der brasilianische Staat aufgefordert wird, eine nachhaltige Erholung von der Krise zu gewährleisten. Auch wenn mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung vollständig geimpft ist, stellen die Verschärfung der sozialen Ungleichheiten und die fehlende Rechtschaffenheit, die fehlende Rechenschaftspflicht der Behörden für die mehr als 615.000 Todesfälle durch Covid-19 nach wie vor Herausforderungen dar. Amnesty International wird die Entwicklung weiterhin beobachten.
Das Thema Gesundheit betrifft natürlich die Arbeitskräfte im Gesundheitssystem.
Schon im März letzten Jahres ergab eine gemeinschaftliche Untersuchung von Amnesty International, den internationalen Gewerkschaftsverbänden Public Services International und UNI Global Union, dass 2020 mindestens 17.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen an Covid-19 verstorben sind. Regierungen müssen die Sicherheit aller im Gesundheitswesen Beschäftigten gewährleisten. Dazu gehören auch solche, die häufig übersehen werden, aber für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems nötig sind, nämlich Reinigungskräfte, medizinisches Personal in den Gemeinden und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und die Beschäftigten der Pflegeheime. Diese Menschen, die regelrecht an der Front stehen, müssen auch bevorzugt geimpft werden. Oftmals verfügen diese Kräfte nicht einmal über geeignete persönliche Schutzausrüstungen. In einigen Staaten wie Malaysia, Mexiko und auch den USA wurden sie für ihre berechtigten Forderungen schikaniert, bis hin zu Entlassungen oder sogar Festnahmen. Steve Cockburn, Leiter des Bereichs für wirtschaftliche und soziale Menschenrechte bei Amnesty International, führt dazu aus: Es ist nicht nur tragisch, sondern auch ungerecht, dass alle 30 Minuten eine im Gesundheitswesen arbeitende Person an Covid-19 stirbt. Auf der ganzen Welt haben Beschäftigte im Gesundheitswesen ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Menschen vor Covid-19 zu schützen. Doch viel zu viele blieben selbst ungeschützt und haben dafür mit dem Leben bezahlt. Ganz schlimm von der Pandemie betroffen sind Journalisten und Journalistinnen in ihrer freien Berichterstattung. Dazu haben wir einen Fall aus China.
Ja, als Beispiel greifen wir hierzu den Fall der ehemaligen Anwältin und Bürgerjournalistin Zhang Sang auf, die über menschenrechtliche und politische Belange in China schreibt. Schon im Februar 2020 recherchierte sie in Wuhan, dem damaligen Covid-19-Zentrum. Auf Online-Plattformen wie WeChat, Twitter und YouTube berichtete sie über die staatlichen Repressionen gegen unabhängige Reporterinnen und Reporter, von denen viele verhaftet wurden. Aber nicht nur sie gerieten in Gefahr, sondern auch ihre Angehörigen wurden schikaniert. Am 14. Mai verschwand Zhang Sang in Wuhan. Erst später wurde bekannt, dass sie mehr als 600 Kilometer entfernt in Shanghai inhaftiert war. Mit einem Hungerstreik protestierte sie gegen ihre Inhaftierung. Gegen ihren ausdrücklichen Willen wurde sie zwangsernährt und als Strafe für ihren Hungerstreik musste sie Tag und Nacht Fußfesseln tragen. An der Zwangsernährung sollen sogar Mithäftlinge beteiligt gewesen sein. Besuchsanträge der Familie wurden ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Im Dezember 2020 wurde sie vom Volksgericht in Shanghai zu 4 Jahren Haft verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, Streit angefangen und Ärger provoziert zu haben. Hierbei handelt es sich um weit gefassten Straftatbestand, unter den jegliche Form von Kritik am Staat oder auch nur die Beschreibung von Zuständen fällen. Ursprünglich bezog sich die Anklage auf Störung der öffentlichen Ordnung auf Plätzen. Inzwischen wird damit auch der digitale Raum erfasst. Sang-Sang setzt inzwischen einen Teilhungerstreik fort. Die Familie, mit der sie inzwischen ein vierminütiges Videogespräch führen konnte, ist zutiefst besorgt über ihren Gesundheitszustand. Denn sie hat massiv abgenommen. Vor Schwäche kann sie kaum laufen oder auch nur den Kopf heben. Auch ihre gelbliche Hautfarbe deutet auf einen lebensbedrohlichen Zustand hin. Viele Organisationen und Staaten setzen sich für sie ein und fordern ihre Freilassung. Wir möchten hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch bitten, hier tätig zu werden. Auf der Amnesty-Webseite gibt es Informationen zu den Olympischen Winterspielen in China. Dort findet man die Petition zur Freilassung. Sang Sang ist nur ein Beispiel von vielen, deren Schicksal durch die Pandemie betroffen ist. Wir kennen den Begriff Long-Covid, der sich auf die gesundheitlichen Dauerschäden bezieht. Gibt es so etwas auch im Bereich der Menschenrechte?
Ja, ich fürchte schon. Ich denke dabei an rassistische und antisemitische Aktionen und die Fake News im Zusammenhang mit der Pandemie.
Hast du Beispiele?
Ja, schon zu Beginn der Pandemie klagten in USA asiatischstämmige Menschen über Diffamierung und Ausgrenzung, weil man in ihnen die Ursache für die Ausbreitung des Virus sah. Hiesige Beratungsstellen verzeichnen seit Beginn der Pandemie einen deutlichen Anstieg von Beschwerden über Diskriminierung. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes meldete für das Jahr 2020 bezogen auf rassistische Diskriminierung eine Steigerung um, sage und schreibe, 70%. Auch hier waren Menschen mit asiatischem Aussehen besonders betroffen. Besonderen Diskriminierungen sind aber auch People of Color ausgesetzt.
Inwiefern?
Polizei und Ordnungsbehörden kontrollieren verstärkt die Einhaltung der staatlichen Covid-19-Maßnahmen im öffentlichen Raum. Es ist bekannt, dass People of Color öfter kontrolliert werden. Außerdem mussten sie sich besonders bedroht fühlen durch die Demonstrationen von Gruppierungen der rechten Szene gegen die Corona-Maßnahmen. Bei diesen Demonstrationen kamen auch verbotene rechte Symbole und antisemitische Parolen zum Einsatz. Außerdem fanden die Verschwörungstheorien viele Anhänger. Man sah das Weltjudentum als Verursacher der Pandemie. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland haben sich antisemitische Vorfälle während der Pandemie verdoppelt. Während zuvor antisemitische Äußerungen fast ausschließlich in rechtsextremen Foren geäußert wurden, waren sie danach auch in Alltagssituationen anzutreffen. In Extremsituationen suchen viele Menschen nach einem Schuldigen, dem berühmten Sündenbock. Es ist zu befürchten, dass dieses wirre Gedankengut nicht mit dem Ende der Pandemie verschwinden wird. Der Zentralrat der Juden hebt die Doppelzüngigkeit der Corona-Leugner hervor, die in Juden die Täter und Urheber einer Weltverschwörung sehen, sich selbst aber mit Holocaust-Opfern vergleichen und damit die Opfer der Shoah verhöhnen. Auch Sinti und Roma sind Diskriminierungsopfer. Selbst Behörden sahen in ihrer speziellen Lebensweise die Ursache für Covid-19-Ausbrüche. Wenn Gebäudeblöcke, in denen angeblich viele Sinti und Roma leben, wegen des Virus unter Quarantäne gesetzt wurden, kommt dies einer öffentlichen Stigmatisierung gleich, vor der der Zentralrat der Sinti und Roma warnt. Nun haben wir lange genug nur über Negatives gesprochen. Leider wäre noch mehr fällig, aber wir wollen ja nicht nur nach dem Motto vorgehen, only bad news are good news. Wir möchten auch das Positive hervorheben, nämlich die Erfolge, die durch die Amnesty-Arbeit 2021 erreicht wurden. Wo fangen wir da an?
Unsere Erfolge beruhen in erster Linie auf dem Engagement vieler Menschen. Vor allem die Urgent Actions helfen. So konnten wir die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener erreichen, die die Änderung diskriminierender Gesetze und Ermittlung zu Menschenrechtsverletzungen. So konnten wir dazu beitragen, dass die ägyptischen Ärzte Ibrahim Badawi und Ahmed al-Daidoumi freigelassen wurden. Die beiden Mediziner waren wie viele andere medizinische Fachkräfte in Ägypten willkürlich inhaftiert worden, wegen angeblicher Verbreitung falscher Nachrichten und Terrorismus. Ausschlaggebend für ihre Freilassung war ein Bericht von Amnesty International über die Maßnahmen, mit denen medizinisches Personal während der Pandemie angegriffen und bloßgestellt wurden, um sie zum Schweigen zu bringen. Aus Bahrain gibt es mehrere Erfolge zu berichten. So konnten Aktionen von Amnesty bewirken, dass Gefangene aus der Haft entlassen wurden. Darunter 4 Jugendliche, die nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden waren. Und in April 2021 wurde Mohamed Hassan Yahfat vorzeitig freigelassen, der zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war, wegen seiner friedlichen Teilnahme an dem Aufstand 2011. Im März verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution zur Menschenrechtslage in Bahrain, in der der Umgang des Königreichs mit friedlichen Protesten der Bevölkerung und Einschränkungen der Freiheitsrechte angeprangert wurde. In Japan wurde im März ein großer Fortschritt für gleichgeschlechtliche Paare erreicht, als ein Bezirksgericht die Nichtanerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe durch die Regierung als verfassungswidrig einstufte. Auch da vorausgegangen waren Kampagnenaufrufe und Petitionen von Amnesty und anderen Organisationen. Einen enormen Erfolg gab es für die jesidischen Opfer von IS-Gräueltaten im Nordirak, die per Gesetz entschädigt werden sollen. Der IS hatte Mädchen und Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt, Jugendliche verschleppt. Amnesty hatte schon 2020 über die physischen und psychischen Schwierigkeiten und Traumata jesidischer Kinder berichtet, die von ihren Familien getrennt worden waren. Aus diesem Bericht hatte Angelina Jolie zitiert, als sie vor dem UN-Sicherheitsrat über sexualisierte Gewalt in Konflikten referierte. Das Foto eines strahlenden Mannes kann man auf der Amnesty-Seite über die Erfolge sehen. Der burundische NGO-Mitarbeiter Germain Rukuki wurde nach mehr als 4-jähriger Haft entlassen. Mehr als 400.000 Amnesty-Unterstützer und Unterstützerinnen hatten die Freilassung des Mannes gefordert, der nach unbegründeten Vorwürfen zu 32 Jahren Haft verurteilt worden war. Nun konnte er erstmals sein jüngstes Kind in die Arme schließen, das nach seiner Verhaftung geboren wurde. Eines unserer Kernthemen ist die Abschaffung der Todesstrafe. Nach jahrelangen Kampagnen von Amnesty und anderen Organisationen hat nun auch das Parlament von Sierra Leone die Todesstrafe abgeschafft und Todesurteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Damit haben 21 Staaten in Subsahara-Afrika die Todesstrafe abgeschafft. Auch in den USA verändert sich die Einstellung zu diesem Thema. Hatte die Vorgängerregierung noch 13 Hinrichtungen in 6 Monaten durchführen lassen, so kündigte Justizminister Garland im Juli ein Moratorium an, bis das Justizministerium die Vorschriften und Verfahren überprüft hat. Amnesty hofft, dass die vorübergehende Maßnahme zur Abschaffung der Todesstrafe führt. Mit der Republik Moldau hat ein weiterer Staat die Istanbul-Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen ratifiziert.
Aber auch in diesem Jahr gibt es schon wirklichen Grund zur Freude, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Die deutsche Journalistin Mesha de Tolu und ihr Mann wurden nun von einem Istanbuler Gericht freigesprochen. Tolu war unter rechtsstaatwidrigen Umständen vor den Augen ihres kleinen Kindes im Mai 2017 verhaftet worden, weil sie an der Beerdigung zweier Kommunisten teilgenommen hatte. Dort war sie in ihrer Funktion als Journalistin, um über die Trauerfeier zu berichten. Das zählte aber nicht. Nun wurden sie und ihr Mann, die den Prozess in Deutschland verfolgten, in allen Anklagepunkten freigesprochen. So groß die Freude darüber ist, so traurig sind aber die Fakten, denn weiterhin befinden sich viele Journalistinnen und Journalisten in der Türkei in Haft. Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung. Wenn Sie Interesse haben, in unserer Gruppe mitzuarbeiten, dann melden Sie sich bei uns. Wir treffen uns am zweiten Mittwoch im Monat. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 10. Februar statt. Sie erreichen uns über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Bei Interesse, bitte schreibt uns. Wegen der aktuellen Situation wird die Sitzung nicht vor Ort stattfinden, sondern nur über eine Videokonferenz. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541.
Wir möchten am Ende es nicht versäumen, auf eine Veranstaltung im Februar hinzuweisen. Am 17. und 18. Februar zeigt das Murnau Filmtheater den Film Ballade von der weißen Kuh. Das iranische Drama, das das iranische Justizsystem anprangert, konkurrierte im Wettbewerb der Berlinale 2021 um den Goldenen Bären und belegte Platz 3 des erstmals vergebenen Berlinale-Wettbewerbspublikumspreises. Wir zeigen den Film in Kooperation mit dem Verein gegen die Todesstrafe. Zum Film selbst. Ein Jahr nach der Hinrichtung ihres Mannes erfährt Mina, dass die Todesstrafe zu Unrecht verhängt wurde. Ihre kleine Tochter glaubt nach wie vor, dass Papa ganz weit weg gegangen ist. Die Behörden stellen ihr eine finanzielle Entschädigung in Aussicht, doch Mina ist das nicht genug, denn sie möchte den verantwortlichen Richter zur Rechenschaft ziehen. Eines Tages begegnet Mina einem Freund ihres Mannes, der eine alte Schuld begleichen will. Mina lässt ihn in ihr Leben, ohne sein Geheimnis zu kennen. Ein eindringliches Drama über ein fatales Fehlurteil. Mit kleinen, intensiven Gesten erzählt es ganz großes Kino über Schuld und Sühne und die Barbarei der Todesstrafe. So die Bewertung von Dreisat Kulturzeit. So, damit ist unsere heutige Sendung am Ende. Wir danken für das Zuhören und verabschieden uns heute an der Technik und sozusagen am Mikrofon Ute Hellwig und
Gisela Sauerwein.